Ja, grüezi wohl, Bogdan.
Hallo Silvan, hoi hoi.
Wie geht's dir?
Ja, gut selber.
Tipptopp. Wie geht's dir, wenn du an die letzte Folge denkst?
Ja, es war spannend, gute Erfahrung auch für uns, glaube ich. Und ich glaube, wir haben spannende Themen oder interessante Themen angeschnitten, die sich jetzt dann noch werden weiterentwickeln.
Weißt du, auf was ich mich freue?
Nein, auf was?
Die erste Folge mal zu hören, wenn wir irgendwie in 6 Monaten oder in einem Jahr mal wieder zurückzulassen.
Ja, dann werden wir dann hören, wie schlecht das wir waren. Oder vielleicht auch, haben wir uns nicht weiterentwickelt, wer weiß.
Ja, hoffe es schon.
Ich hoffe so, ja, aber sehr gut, ja.
Ja, Bobby, du fängst heute an. Du hast ein Thema vorbereitet, genau, wo ich ja noch nichts davon weiss.
Ja, oder wenig, sagen wir mal so, wenn du letzte Woche gut zugelassen hast. Weißt du vielleicht, um was es heute geht?
Habe in dem Fall nicht gut zugelassen. Ja, Nachhaltigkeit, Begrifflichkeit.
Genau.
Vielleicht die Geschichte von der Nachhaltigkeit.
Ja, Club of Rome. Wir bleiben beim Begriff Nachhaltigkeit, sage ich mal so. Oder? Da fange ich doch gerade an, oder? Wenn wir schon da sind. Sehr gut. Letzte Woche haben wir eben über den Begriff Nachhaltigkeit geredet, also wie der Begriff entstanden ist hier in Deutschland, oder? Stammt aus der Forstwirtschaft. Und ich habe gesagt, letztes Mal, wir werden das Thema in einer Art und Weise fortführen. Und ich kann jetzt schon spoilern, auch die nächste Folge wird sich etwas Ähnliches drehen. Aber in dieser Folge gehen wir mal ein bisschen in die Welt raus und schauen mal, wie andere Kulturen, nicht westliche Kulturen, den Begriff Nachhaltigkeit definieren oder wie sie den Begriff erschaffen haben oder so wie die Art. Weil ich meine, den Begriff Nachhaltigkeit 1:1 zu übersetzen in andere Kulturen, in eine andere Sprache, wird nicht immer der Fall sein. Und ja, darum denke ich, wir machen einen kleinen Ausflug in diese Richtung.
Spannend, ich freue mich.
Sehr gut, sehr gut. Ja, wie wir letztes Mal gelernt haben, ist der Begriff Nachhaltigkeit stammt aus der Forstwirtschaft und ist ein ökonomischer Begriff. Und er ist natürlich weniger geschaffen worden aus der Sicht von der Naturliebe oder Naturromantik, wie wir gesagt haben. Und auch die Logik von dieser Nachhaltigkeit ist geprägt worden von der westlichen Kultur schlussendlich und so in die Welt ausgetragen worden. Wo der Begriff Nachhaltigkeit oder der englische Begriff, den wir heute weltweit verwenden, kennst du ihn?
Sustainability.
Genau, entspringt eigentlich der Nachhaltigkeit, der Idee. Also ist mehr oder weniger so ein bisschen übersetzt worden und bedeutet im Englischen eigentlich das Gleiche oder das Ähnliche. Und so hat sich das eigentlich in der Welt durchgesetzt, eigentlich der Hauptbegriff Sustainability, obwohl eben andere Länder andere Auffassungen haben von was Nachhaltigkeit für sie bedeutet. Und genau das wollen wir heute eben anschauen. Und mir ist wichtig, sie eben außerhalb von der westlichen Kulturen, oder ja, man sagt ja gegen White People, oder außerhalb von der, was weisse Leute, sagen wir mal, als Nachhaltigkeit verstehen. Und ja, dazu auf verschiedene Kontinente geschaut. Natürlich konnte ich nicht alle betrachten, weil sonst wäre die Folge ewig gegangen. Also ich habe Afrika, Asien und Nordamerika mal genommen als Kontinent und da halt von einzelnen Philosophien oder einzelnen Länderbevölkerungen die Definitionen genommen.
Spannend.
Ja, wir fangen schon mit dem ersten Kontinent an. Afrika. Kommt dir da etwas in Sinn, was mit Nachhaltigkeit zu tun hat oder ein Wort? Weil es gibt ein bekanntes Wort. Aber, ja.
Ein bekanntes Wort kommt mir gerade nicht in den Sinn.
Ja, ich muss vielleicht sagen, das Wort ist nicht durch Nachhaltigkeit bekannt, sondern durch ein Betriebssystem von Linux.
Okay, spannend, ja.
Ubuntu.
Ubuntu, hast du gehört, ja.
Hast du auch schon gehört, gell? Also ich habe es auch zuerst gehört als Betriebssystem, aber so wie es sich herausstellt, ist das Wort, hat das eine komplett andere Bedeutung und... Ja, das Wort trifft sich eigentlich hauptsächlich in der Südsahara an, also alle Länder, die unterhalb von der Sahara sind, also auch nicht in allen, aber es ist so ein Begriff, der sich so ein bisschen durchgesetzt hat in diesen Regionen und es entspringt an einem Kernsatz. Und jetzt muss ich mich entschuldigen, weil ich habe es jetzt hier aufgeschrieben, Ubuntu, Ngumuntu, Ngabuntu. Und aus dem ist eben das Ubuntu entstanden. Und das bedeutet so viel wie ich bin, weil wir sind. Oder auf, ja, vielleicht gehört man es wegen meinem Dialekt nicht aus, also ich bin, weil wir sind. Und es ist eine Philosophie von der Verbundenheit, die besagt, dass die Identität und die Menschlichkeit von einem Individuum nur in Bezug zu anderen existiert. Also das heisst, es gibt nicht das Individuum, sondern es gibt das Individuum, das im, im Kontext von der Gesellschaft existiert. Und man sagt auch, in dieser Philosophie sagt man, dass die Isolation, also die Individualisierung, wird als Entmenschlichung angeschaut. Also man ist nicht mehr Teil von dem natürlichen Prozess, von dem natürlichen, was auch immer das ist, oder? Und ja, in dieser Philosophie geht es sehr stark ums Gemeinwohl von der Gemeinschaft. Und das Wohl von der Gemeinschaft steht vor dem individuellen Vorteil. Das heisst, Erfolg wird daran gemessen, wie eine Person oder irgendetwas, wie viel Wohl das zur Gemeinschaft beiträgt. Also es geht wirklich nicht um das Individuum, sondern um die Gemeinschaft. Und das zeigt sich natürlich im täglichen Handel. Im Handel, also im täglichen Handeln, Gastfreundschaft, Grosszügigkeit, Mitgefühl, konsensorientierte Entscheidungen und so weiter. Aber was bedeutet jetzt das Ubuntu für die Nachhaltigkeit? Es ist ein ganzheitlicher Ansatz und es gibt keine Trennung zwischen dem Wohlergehen der Menschen und der Umwelt, weil das eine hängt vom anderen ab. Eine Gemeinschaft braucht eine gesunde Natur, damit auch die Gemeinschaft gesund sein kann. Und jede Gemeinschaft erbt eigentlich die Natur, die Ressourcen von den Vorfahren und ist genauso verpflichtet, die sorgsam zu behandeln und an der nächsten Generation weiterzugeben. Das führt zu einem automatischen Schutzmechanismus, weil die Prinzipien werden nachher so gelebt, dass man Genügsamkeit lebt. Die negative Konnotierung zu Gier wird nicht gefördert. Und man setzt dann schon den Umgang mit den vorhandenen Ressourcen voraus. Also, dass man Übernutzung tut, jetzt kommt mir gerade das Wort in den Sinn, einfach, dass nicht übernutzt wird, oder? Und wenn man das heute anschaut mit dem individualistisch geprägten Wirtschaftssystem, das wir haben, das halt auch immer mehr auf die Länder sich auswirkt, ist das natürlich ein riesen Spannungsfeld, das sich da ergibt. Mhm. Ja, was denkst du dazu, zu diesem Begriff?
Extrem spannend, habe ich so noch nie gelesen oder gehört. Ich sehe, glaube oder ich frage mich so, wie gross die Diskrepanz ist von dieser Philosophie und der tatsächlichen Umsetzung. Das ist so ein extrem Spannungsfeld, wie du schon gesagt hast wahrscheinlich.
Genau, das kommt auch noch dazu. Ja. Das habe ich jetzt in diesem Kontext nicht so untersucht, aber es ist sicher auch wichtig, dass man auch das anschaut. Also ich habe gelesen, dass Ubuntu wie Kritik hat, oder? Es ist nicht allwissende Prinzip in dem Sinn, sondern auch, dass zum Teil zu Gruppenzwang dass es einfach unsoziale Dynamiken kann annehmen. Sagen wir mal so. Genau.
Das Thema Innovation wird so ganz anders definiert oder ganz anders gelebt, wahrscheinlich.
Sehr wahrscheinlich schon, aufgrund von dieser Ausrichtung, wo es halt darum geht, wirklich, dass alle profitieren und nicht nur jemand. Und ich meine, in unserem Wirtschaftssystem ist halt viel Innovation passiert, genau auf dem Individualismus oder auf der individualistischen Idee viel.
Ja, wie meinst du das? Magst du noch?
Ja, das heisst halt einfach, wenn ich etwas erfinde, schaue ich, dass es mir möglichst viel Geld einbringt. Es geht nicht immer darum,
Mensch?
Ja, also ich glaube schon. Denkst du nicht?
Ich glaube, die richtig grossen, die wichtigsten Erfindungen sind wahrscheinlich nicht wirklich individualistisch geprägt. Also man will nicht reich werden durch das. Es ist nicht der Hauptantrieb. Man nimmt es natürlich gerne auch an, aber ich glaube, man möchte die Motivation ist wahrscheinlich eher, um eine Besserung herbeizuführen.
Genau. Vielleicht aber auf das bezogen, oder Ubuntu, ich habe gesagt, das Betriebssystem Linux, wo eigentlich allen zur Verfügung steht, oder? Wo nicht hinter einer Paywall ist, in dem Sinn. Oder genau der Gedanke, oder das Open Source Software ist genau so ein gutes Beispiel für die Ubuntu-Philosophie, dass es eigentlich allen zur Verfügung gestellt und alle können davon profitieren und die Gemeinschaft wird wachsen dadurch, oder?
Ja, spannend,
und nicht so wie andere, sag mal zum Beispiel auch, wenn man ChatGPT denkt oder so, dann musst du ja zahlen, dass das kannst genutzen vollkommen, oder ist eigentlich jemand, der davon profitiert und nicht die Gemeinschaft.
Mal durch den Dienst von ChatGPT. Also jetzt ChatGPT ist vielleicht ein spannendes Beispiel, aber nehmen wir die Wäschmaschine. Vielleicht ist der Antrieb gewesen, um möglichst reich werden, aber ich denke, es ist eine enorme Wertschöpfung auch, also für die Gesellschaft so.
Ja. Ja, wobei, weißt du, Maschinen, meine auch da zu wissen, muss vorhanden sein.
Ja.
Und wenn das nicht frei zur Verfügung steht, dann gibt es halt Einzelne, die davon profitieren.
Ja, ja,
ja.
Das ist es so.
Gut. Gehen wir mal noch weiter auf Asien.
Ja, gerne.
Und zwar gibt es dort, ja, dort gibt es viele Philosophien. Ich habe jetzt mal drei rausgelesen. Und die erste, die wir anschauen, ist der Tao. Oder der Taoismus, der aus China stammt. Und dort gibt es eben so das Prinzip vom Wu Wei, wo halt ein bisschen die Nachhaltigkeit aufgreift. Und weißt du, was Tao bedeutet? Oder für was das steht?
Ich verbinde es mit... Alles ist miteinander verbunden, so ein bisschen die Richtung.
Genau. Also es beschreibt eigentlich der Weg und der Fluss vom Universum. Und er besagt eigentlich, dass alles im ständigen Wandel ist und alles basiert auf dem Austausch von der Kräfte Yin und Yang.
Mhm. Alles fließt.
Alles so. Fließt, genau. Und der Nachhaltigkeitsgedanke dieser Philosophie lässt sich mit dem Prinzip Wu Wei beschreiben und bedeutet so viel wie nicht eingreifen oder handeln durch nichts tun. Also handeln durch nichts tun. Was so viel bedeutet, also es bedeutet nicht, dass man nichts machen soll, sondern es bedeutet, dass sich alles in den Grenzen vom Tao, vom Weg, vom Fluss vom Universum bewegen. Das heisst, technologische oder wirtschaftliche Massnahmen, die den natürlichen Fluss gewaltsam umlenken, also massive Eingriffe in die Natur, gelten natürlich als verhängnisvoll. Das heisst, es geht darum, dass man sich mit dem System, das sich etabliert hat, mit der Ökologie zum Beispiel, dass man sich in diesen Rahmenbedingungen bewegt und dadurch für alle, dass es für alle positiv ist. Oder dass es sich auf niemanden negativ auswirkt in dem Sinn.
Klingt gut.
Das heisst, man profitiert von dieser Selbstorganisation von der Natur und man bewegt sich in diesem Rahmen. Und man probiert auch minimal zu stören, oder?
Mhm.
Genau. Und wenn man auch heute denkt, eben China, ein Wirtschaftswunder, sagen wir mal so, oder es ist stark am Aufgehen immer noch.
Mhm.
Auch da gibt es natürlich Tendenzen, die vielleicht dann Taoismus massiv widersprechen oder riesige Projekte, die in die Natur eingreifen.
Vielleicht,
riesige Staudämme, der grösste Staudamm vor der Welt, oder, ist in China. Und da bilden sich auch wieder Spannungsfelder.
Mhm.
Genau.
Aber spannend.
Gehen wir auf Japan, zum Shintoismus. Und hast du auch schon gehört, oder?
Shintoismus?
Shintoismus ist ja Staatsreligion, also die Hauptreligion in China, in Japan.
Ja.
Und dort gibt es das Kernprinzip vom Kami. Und das bedeutet so viel wie, dass es gibt heilige Kräfte oder Wesen. Und die findet man vor allem in der Natur. Zum Beispiel in den Bäumen, Felsen, Bergen. Das sind Wesen, die werden als Wesen angeschaut, die sind heilig. Und es kann sein, dass dort die Vorfahren drinnen wohnen. Also das heisst, die Natur wird beseelt. Es ist nicht ein totes Objekt, sondern es hat eine Seele. Und das zu verschmutzen, das auszunutzen, ist natürlich respektlos. Und es ist nicht gern gesehen in dem Kami-Prinzip. Das heisst, die Natur zu verschmutzen, zu zerstören, bringt Unglück, weil du dadurch deine eigene Geschichte, also deine eigenen Vorfahren, oder auch Heilige durch wie zerstören, beschmutzen.
Okay, also irgendwie Individualismus gekoppelt mit alles ist verbunden.
Genau, die Richtung ist noch spannend. Richtung,
genau.
Ja. Aber auch wieder Natur oder Naturverbundenheit, sagen wir mal so.
Ich weiß nicht, schon mal etwas vom Gaia-Prinzip gehört?
Sagt mir gerade nicht.
Sei, glaube ich, soweit ich es weiss, auch in die Richtung, so dass alles eigentlich belebt ist, dass auch die Erde eigentlich ein riesen Organismus ist, der lebt und so ein bisschen so. Aber ja, spannend, so die Parallelen.
Genau, ja, das ist ein gutes Stichwort. Also wir gehen jetzt zum Hinduismus. Und da gibt es das Grundprinzip vom Dharma, was so viel bedeutet wie kosmische Ordnung. Und auch dort geht man davon aus, dass es eine einheitliche Weltseele gibt, also eine Seele, die alles verbindet auf dieser Welt. Und aus dem haben sich die Nachhaltigkeitsleitidee entwickelt, zum Beispiel, dass die ganze Erde eine Familie ist. Also eben, wie schon gesagt, eine radikale Verbundenheit von allem Leben, das existiert.
Mhm.
Gewaltlosigkeit ist eine weitere Leitidee gegenüber allen Wesen. Also man will kein Wesen Gewalt aussetzen, was natürlich auch dazu geführt hat, dass eigentlich Indien ein sehr vegetarischer Kontinent oder Subkontinent ist, wo genau das eben aussieht. Oder du hast ja nicht deine eigene Familie töten in dem Sinn. Also angenommen, wenn du jetzt eben ein Bullen hast, dass es bringt also ja, ist nicht gut, oder? Dort ist dein eigene.
Aber Pflanzen werden dann als niedrigere Lebewesen angeschaut, den Ort?
Das weiß ich nicht so genau, wie sie mit dem umgehen.
Mhm.
Aber ich meine, von irgendwo muss ja etwas leben und es kann sein, dass es genau in die Richtung geht. Wäre vielleicht interessant, auch mal noch genauer anzuschauen. Und ja, man geht ja davon aus, dass jedes Wesen kann wiedergeboren werden in ein anderes Wesen. Und darum will man den respektvollen Umgang mit eigentlich allen fördern. Was ist die praktische Konsequenz davon? Dass es halt dazu führt, dass man verschiedene Sachen verehrt. Zum Beispiel Flüsse werden zu Göttern, Ganga. Kühe werden halt Symbol vom ganzen Leben. Du weißt ja, wie heilig die Kühe sind in China, in Indien. Ja. Genau, und was auch dazu geführt hat, spannende Entwicklung. Es gibt sogenannte heilige Haine. Das heisst kleine Waldstücke, die eigentlich als heilig gelten. Und die werden nicht angefasst. Also so eine Art, fast wie ein Naturschutzgebiet.
Okay.
Aus religiöser Überzeugung.
Wo du als Mensch nicht reingehst, oder das...
Genau, ja. Einfach wo man halt muss achten. Wo halt heilig sind und dementsprechend auch so behandelt werden. Auch hier steht das alles wieder in Spannung zum modernen Wirtschaftsdenken, oder?
Absolut. Die
Natur wird sich zum Nutzen gemacht und ist nicht Teil von alles, von allem oder von uns. Und ja, eben die rasante Industrialisierung in Asien tut halt die traditionellen Grundsätze schon ziemlich herausfordern. Genau. Ja.
Und Extreme sind dann die, wo es gibt, glaube ich, weiß nicht, ob es Gruppen ist oder ja, was der Hintergrund ist, aber die, wo laufen und vor jedem Schritt wissen, dass sie ja kein Lebewesen.
Ja, das habe ich mal irgendwo gesehen, stimmt. Ja, ja, das kann sich natürlich nachher jetzt extrem steigern.
Genau. Enorm gegensätzlich zu unserer Kultur, wo du willst vorwärts kommen, wo du willst etwas erreichen.
Genau, genau.
Und, ja, spannend.
Ja, wir gehen auf Nordamerika. Und zwar reden wir hier nicht von den Einwanderern, von den Amerikanern, sondern wir reden von zwei indigenen Bevölkerungsgruppen. Zum einen von den Irokesen, mit denen fangen wir auch an. Und die haben das sogenannte 7-Generationen-Prinzip.
Ja, genau.
Und da geht es ja darum, dass man, wenn man Entscheidungen trifft, sollen die nächsten, also das Wohlergehen von den 7 nächsten Generationen sichern. Und da siehst du, der Zeithorizont ist extrem lang, oder? Also wir hier im Westen, sagen wir mal, denken bei weitem nicht. Wir denken vielleicht noch an die nächste Generation, aber nicht 7 in Zukunft, oder?
Ja, wenn du versuchst. Also wenn ich jetzt versuche, in 7 Generationen, denke ich, das ist unmöglich. Also das sprengt meine Grenzen.
Weil wir halt nie mit diesem Prinzip aufgewachsen sind, oder wir kennen das nicht. Und auch hier eben zeigt sich auch wieder die Verwandtschaftsbeziehung mit der Natur bei den Irokesen. Tiere, Pflanzen, Flüsse, Berge werden als nichtmenschliche Verwandte angeschaut. Und die muss man respektieren. Und der Mensch ist nicht Herr über die Natur, sondern er ist ihr Hüter und der Verwalter und schaut dafür, dass es ihr gut geht. Auch wieder sehr naturverbunden, oder? Und bei den Inuit, also jetzt sind wir ganz im Norden angekommen. Es ist natürlich auch ein Volk, das natürlich extremen klimatischen Bedingungen ausgesetzt war. Und da hat sich halt auch die Nachhaltigkeit vielleicht ein in eine andere Richtung entwickelt, aber trotzdem ähnlich. Und die haben halt sehr ein tiefes Verständnis von den komplexen Ökosystemen, in denen wo sie leben. Sie haben gelernt, sich anzupassen. Und sie haben natürlich einen riesen Respekt für die Tiere, die dort leben. Weil die Tiere bedeuten ihr Leben, schlussendlich, oder? Ohne die können sie nicht überleben. Und darum ist es für sie sehr wichtig, dass man Sorge hat zur Erde, zum Land, vor allem zu den Tieren, die auf diesem Land leben. Und basierend auf dieser Einsicht ist das Wohlergehen, das menschliche Wohlergehen abhängig von der Natur. Also wenn es der Natur geht, wird es auch den Menschen gut gehen. Solange es Tiere hat, für so den Menschen gut gehen, oder?
Mhm.
Wenn es kein Tier mehr hat,
mhm.
hat man nichts mehr zu essen, man kann nicht mehr überleben. Und das hat halt dazu geführt, dass Tiere so sehr respektiert werden in diesen Kulturen. Natürlich werden sie getötet, oder das ist ein Teil von dieser Kultur. Aber jedes Tier wird komplett genutzt. Also jedes Teil vom Tier wird genutzt. Und es geht auch aus Notwendigkeit zum einen, aber um andere auch einfach Respekt.
Mhm.
Und ich war jetzt auch vor kurzem in Norwegen gewesen, habe mit Sami zu tun gehabt.
Ja.
Das ist ja das nordische indigene Volk ganz oben in Europa. Und auch dort haben sie gesagt, wie, bevor sie das Tier töten, müssen sie es immer um Erlaubnis fragen, ob sie es dürfen töten.
Okay.
Und wenn es das Tier die Erlaubnis nicht gibt, dann dürfen sie es nicht töten. Oder?
Ja.
Und wenn es getötet wird, müssen sie alles vom Tier nutzen.
Ja, spannend. Hast du darüber geredet, wie die Erlebnisse aussehen, oder ist das mehr so spirituell?
Also es ist also schon spirituell, natürlich, ja. oder? Es hat viel mit Spiritualität zu tun, dass man mit dem Tier wie in Kommunikation tritt und es eben wie kann fragen.
Mhm.
Natürlich können wir uns das jetzt so nicht vorstellen.
Wissenschaftliche Ansätze. Ja, aber spannend. Es
zeigt dir Respekt gegenüber
dem
Tier. Und wenn wir schauen, wie wir in unserer industriellen Tierhaltung mit Tieren umgehen,
ist eine ganz andere Sache.
Kein Lebenswesen, eigentlich tote Objekte.
Ja, genau. Und von der ganzen Verwertung sind wir noch ganz weit weg.
Absolut, absolut. Ja, da kennst du dich auch gut aus.
Yes.
Genau. Ja, so viel zu dem. Ich meine, zusammenfassend kann man sagen, dass man sieht, dass viele von diesen Philosophien oder Prinzipien sehr mit der Natur verbunden sind. Und das steht natürlich ziemlich im Kontrast, wie wir Nachhaltigkeit sehen. Wir haben gelernt, dass Nachhaltigkeit der Begriff selber ein ökonomischer Begriff ist, nicht ökologisch. Also es tut sich mehr auf die Wirtschaft beziehen als auf die Naturverbundenheit. Und ja, ich meine, sind wir immer so separiert gewesen von der Natur im Westen, in Europa?
Nein.
Sind wir nicht gewesen, genau. Das wird das Thema sein von der nächsten Folge.
Okay.
Das kann ich schon mal sagen.
Jawohl, spannend. Ja,
so viel zu dem.
Danke, Bobby. Extrem spannend.
Merci.
Cool. Ja, eigentlich... Ja,
noch etwas vorbereitet.
Genau. Mal es schauen. Ist noch ein Gedanke. Irgendwie, ja, einfach Naturschutz ist ja auch bei uns eigentlich geht es in die Richtung von der Inuit nicht ganz so krass, aber wer schützen wir, wenn wir die Natur schützen? Schlussendlich auch uns Menschen, oder?
Absolut, oder genau, der Mensch.
Ich habe das Gefühl, also ist noch spannend, so dort habe ich das Gefühl gehabt, ist am nächsten zu unserem Begrifflichkeit von Naturschutz oder Nachhaltigkeit. Habe ich jetzt gerade.
Wie meinst du?
Ja, also das 7-Generationen-Denken ist extrem weit davon entfernt, das, was wir erleben. Aber so die Inuits, die wie so die Abhängigkeit auch erkennen von den Tieren, die haben es viel bewusster erkennen, die Abhängigkeit. Und wir vielleicht ein bisschen unbewusster. Wir merken, wie wir mit unserer Lebensgrundlage umgehen. So ist vielleicht nicht ganz optimal. Aber es ist eigentlich doch sehr ähnlich irgendwie, finde ich.
Ja, es gibt sicher Parallelen, die man daraus ziehen kann. Und zum Teil auch nicht.
Ja.
Zum Teil so ganz anders.
Ja, voll, absolut. Genau.
Ja.
Ja, kommen wir ein bisschen zu einem anderen Thema.
Sehr gerne. Wo
sehr aktuell ist, wo auch schon länger ein bisschen aktuell ist. Ich glaube, Club of Rome, ich denke, das kommen wir im Verlauf der Podcast-Serie wahrscheinlich schon auch noch darauf zu sprechen. Es geht so ein bisschen um die Weltuntergangsstimmung, wo ja meiner Meinung nach manchmal ein bisschen Überhand nimmt. Ich habe mir mal versucht, Gedanken zu machen, das aufzuarbeiten, wie es historisch ausgesehen hat, was das bewirkt hat. Und ja, möchte da einfach mal reingehen. Club of Rome habe ich schon angesprochen. Ja, zu dem kommen wir sicher im Verlauf der nächsten Folge oder übernächsten Folge. Das ist eigentlich ja, ein Bericht, wo im 20. Jahrhundert, soweit ich weiß, wie erstellt worden ist, wo wie sagt, hey, unsere Ressourcen sind begrenzt und wenn wir die übernutzen, dann gehen wir zu Grund. Ganz einfach, ganz plakativ gesagt. Ja, und ich habe mir mal Gedanken gemacht, so was Warnungen eigentlich mit uns machen, was das für Auswirkungen hat. Und wie, wenn das sie konstruktiv ist und wenn das sie vielleicht eher destruktiv ist. Club of Rome hat meiner Meinung nach fast ein bisschen zwei Gruppen erzeugt. Also die, die die Probleme haben wollen angehen, die haben wollen handeln, die Probleme haben wollen lösen und verändern, unsere Art zu wirtschaften. Und aber auch die, die innerlich fast ein bisschen aufgegeben haben, wo das zu viel geworden ist, wo wir gefunden haben, oh ja, okay, wir gehen zu Grund, wir haben eh keine Chance, um etwas zu verändern. Und ich glaube, über die zweite Gruppe reden wir sehr selten. Also auch, ja, ich denke, auch heute ist die Gruppe enorm gewachsen.
Also Pessimisten, oder?
Pessimisten könnte man vielleicht so nennen, ja. Oder einfach die, die innerlich eigentlich schon aufgegeben haben. Wo wir sagen, hey, ja, vielleicht schon auch Pessimismus, ja. Wo wir sagen, hey, ja, es geht einfach viel zu wenig vorwärts. Es ist zu wenig gegangen in letzter Zeit und auch jetzt noch. Und wir haben gar keine Chance, um die Probleme in den Griff zu bekommen. Ja, als zweites historisches Beispiel, ich möchte jetzt gar nicht mega tief darauf eingehen, aber einfach das ein bisschen anreissen. Thomas Malthus, 19. Jahrhundert, ist ein Ökonom gewesen und hat davon gewarnt, dass die Bevölkerung exponentiell wächst, dass das einen enormen Auswachs gibt eigentlich und dass wir da mit der Nahrungsmittelproduktion einfach nicht hineinkommen. Weil die Nahrungsmittelproduktion, die wächst linear. Und wenn es linear wächst und die Bevölkerung exponentiell, das geht einfach nicht auf. Und auch dort ist so eine gewisse Weltuntergangsstimmung aufgekommen, Unruhe. Was aber dort passiert ist, ist eigentlich ein technologischer Fortschritt, also die Industrialisierung, die Agrarrevolution, die sicherlich auch ihre eigenen Probleme hat, die verursacht hat, aber das Problem von der Nahrungsmittelknappheit ist eigentlich momentan nicht mehr wirklich ein Problem. Es gibt noch ein grosses Problem mit der Verteilung. Wir in den wohlhabenden Ländern machen enorm viel Food Waste, schmeißen enorm viel weg. Und in den ärmeren Ländern hast du eher ein bisschen, ja, Knappheit. Aber so, ja, das hast du eigentlich durch menschliche Kreativität unter Druck, hast die Katastrophe, die der Thomas Malthus gewarnt hat, hast eigentlich können entweder verhindern oder verlagern. Ist halt die Frage, wie man das anschaut. Mhm. Genau. Ja, ich habe mir mal Gedanken gemacht. Warnung. Ich meine, die Warnung per se ist eigentlich neutral. Was man damit macht, ist wie so ein bisschen die Frage. Also zu was folgt es? Es gibt enorm verschiedene Umgang mit Warnungen eigentlich. Aber ich merke es irgendwie wie so im Bereich Klimakrise gibt es die, wirklich so Klimaangst ist ein Begriff, wo Angst vor der Zukunft haben. Meiner Meinung nach wirken Warnungen, Weltuntergangsstimmungen nur dann, wenn es auch konkrete Handlungsmöglichkeiten gibt. Also es ist eben jetzt da mit dem Beispiel Thomas Malthus, da ist wie, er hat es Handlungsmöglichkeiten gegeben, man hat es wahrgenommen und auch angenommen. Und vielleicht auch mit dem Waldsterben, auch dort hat man wie das Problem eigentlich vom Sauerregen weitgehend können verhindern. Dauerhafte Weltuntergangsstimmung ist aber etwas, das eher zu Rückzug führt, wo eher so ein bisschen zu Zynismus führt, wo zu Gleichgültigkeit führt. Ist doch eh alles scheißegal, es geht eh. Also ja, ist etwas, was ich schon ab und zu gehört habe, auch vor allem von jüngeren Menschen. Und es erzeugt halt sehr wenig Verantwortungsübernahme auch, eine Art. Weil es blockiert wie eine Art. Wenn man anschaut, was aber Zuversicht bewirken kann, habe ich mir Gedanken gemacht, Europa nach dem Zweiten Weltkrieg. Ich meine, die Städte sind zerstört gewesen, die Leute traumatisiert. Es ist eigentlich alles zu Grund gegangen. Die Ressourcen sind knapp gewesen. Und trotzdem hat ein Wiederaufbau können stattfinden. Man hat gemeinsame Projekte gemacht, man hat sich an die Zukunft orientiert. Ja, das war irgendwie eine Art gelebte Verantwortung gewesen, trotz Unsicherheit. Ich glaube nicht, dass wir momentan zu viele Menschen sind auf diesem Planeten. Auf diesem Planeten. Ich will nicht abschweifen, sonst wird es zu lang. Ich glaube nicht, dass wir zu viele Menschen sind auf diesem Planeten. Ich glaube, wir sind zu viele Menschen, die innerlich schon aufgegeben haben. Die nicht handlungsfähig, sich nicht als handlungsfähig sehen und eine Art ohnmächtig sind. Und meiner Meinung nach scheitert die Nachhaltigkeit genau dann, wenn wir als Menschheit eigentlich die Zuversicht verloren haben. Ich benutze wie lieber das Wort Zuversicht als Hoffnung, weil Zuversicht ist für mich wie aktiver als Hoffnung. Hoffnung ist so ein bisschen, man hofft darauf, dass es besser wird. Mhm. Aber Zuversicht ist irgendwie...
Man weiß es, oder?
Ja, oder einfach man schaut vielleicht positiv in die Zukunft auch als eine Art Weltinstellung, die einem mehr bringt. So. Mhm. Also, ja.
Ja.
Genau. Ja, meine grosse Frage ist, wo ich mich damit beschäftige momentan, ist eigentlich, ja, wie schaffen wir es, Warnungen auf die einen Seite ernst zu nehmen? Man muss manchmal auch, also das Problembewusstsein ist enorm wichtig, aber gleich nicht die Hoffnung oder nicht die Zuversicht zu verlieren. Und trotz all dem, dass eigentlich die Welt scheint unterzugehen, dass es enorm grosse Probleme gibt, die wir nicht auf Anhieb werden können lösen, trotzdem eigentlich, dass wir schaffen, zuversichtlich zu bleiben.
Ja, ist jetzt spannend, das habe ich mir auch so nie überlegt mit dieser Warnung. Ich meine, wenn passiert eine Warnung oder wenn werden Warnungen ausgesprochen, wenn eigentlich akut etwas nicht gut ist.
Mhm.
Und dann ist man halt schon am Punkt, ja, entweder kommt es gut oder es kommt nicht gut. Und wieso werden Warnungen nicht früher ausgesprochen? Oder wieso tut man sich mit diesen Problemen nicht schon früher befassen? Ich meine, die ganze Klimakrise, sagen wir jetzt mal, das ist ja nicht erst 2010 oder so bekannt gewesen. Das war ja schon Jahrzehnte vorher bekannt gewesen. Und ich meine, seitdem hat es sich ja nur noch verschlimmert. Es ist ja nicht besser geworden in dem Sinn. Aber wieso oder können Leute nicht auf kleine Warnungen eingehen, sage ich es mal so. Also ganz am Anfang Club of Rome, oder das war ja 1980 gewesen oder so, wenn ich mich nicht täusche. Wieso hat man dann nicht schon ein bisschen anfangen reagieren? Oder hat man dann gedacht, es ist noch nicht so gefährlich oder es ist noch nicht so schlimm, wir können noch gleich weiterfahren? Also einfach der Zeitpunkt vor Warnung, oder? Das ist ein bisschen das Paradox. Oder man erwartet eigentlich, wenn schon wirklich etwas passieren wird.
Ja, spannend. Das ist auch ein bisschen, wenn man es auf Gesundheit überträgt, ist auch, wir Menschen haben enorm Mühe damit, eigentlich präventiv zu handeln.
Mhm.
Wenn wir wie eine Art Warnung bekommen, in Form von ganz krassem Herzinfarkt, dann passiert meistens mehr, als wenn wir theoretisch wissen,
das könnte passieren.
Ja, voll.
Ja, und meistens weiss man ja, warum es passiert.
Ja,
Übergewicht voll. Oder Rauchen oder ja, es ist einfach ungesunder Lebensstil. Und da muss man sich ja nicht wundern. Also es kann natürlich andere Gründe haben, aber ich meine,
ja,
wenn nachher so ein Ereignis passiert,
mhm,
ja, dann ist man dann bereit, eventuell etwas zu ändern. Oder halt mehr resigniert, wie du gesagt hast. Es hat keinen Zweck. Aber ich glaube, die meisten Leute probieren sich zu bessern.
Mhm.
Wie kommen wir an den Punkt mit der Nachhaltigkeit?
Ja, voll. Ich glaube, es wäre ganz spannend ist so ein bisschen die... Ja, du hast gesagt, eben, warum ist nicht 1980 schon etwas passiert? Warum muss mehr passieren? Warum muss die Warnung grösser, akuter werden? Vielleicht liegt das Ding ein bisschen in unserer Weltbetrachtung, dass das wieder sehr linear gedacht ist.
Mhm.
Dass man wie denkt, hey, es ist nichts passiert. Es ist vielleicht offensichtlich, also ja, auf den ersten Blick auch nicht viel passiert, aber vielleicht ist das auch so unsere ja, eigentlich so ein bisschen begrenzte Art zu denken, dass wir wie das gar nicht checken, dass auch eigentlich kleine Veränderungen zu einer exponentiellen Veränderung können führen können. Oder so.
Ja, ich glaube, man sieht es einfach nicht als Mensch. Also ich meine, wir reden ja von Klimakrise, Klimaerwärmung, dies und das. Aber ich muss ehrlich sagen, wenn ich jetzt die letzten 20 Jahre zurückdenke, habe ich keine radikale Veränderung gespürt. Das ist eine Veränderung, die...
Radikal? Nein. Wo das ist Zeit so.
Kommt. Ich glaube, eben, ein radikales Ereignis wird sich anders auswirken als die...
Dann muss man reagieren.
Langsame Entwicklung, ist... ja.
Mm.
Man sieht so immer, wenn so Naturkatastrophen passieren, dann geht auf einmal ganz viel.
Mm.
Aber vorher so fast wie nichts. Oder?
Ja. Oder auch ein Krieg.
Ja.
Ist auch, wenn du nur von der Innovation anschaust, passiert enorm viel in dieser akuten Gefahrensituation. Mhm. Ja.
Ja,
aber so ist es vielleicht...
Also man muss vielleicht, würdest du so in dem Sinn sagen, wir müssen zuerst mal auf die Schnur fallen, hart, bevor wir etwas ändern. Oder können wir ohne Katastrophe, können wir uns nicht ändern?
Ich glaube... Nicht, dass wir ohne Katastrophe uns nicht ändern können. Ich glaube, wir ändern uns einfach extrem langsam, dass wir das gar nicht richtig wahrnehmen, dass wir uns verändern. In der nächsten Folge geht es bei mir noch darum, warum Wissen nicht gerade zu Handeln führt. Und dort gehe ich auch noch etwas genauer auf das drauf ein. Aber ich glaube, eine Art ist ein bisschen in unserer Verantwortung, dass wir zuversichtlich in die Zukunft sehen.
Absolut.
Weil Zuversicht ist für mich keine Naivität, sondern es ist Verantwortungsübernahme in Unsicherheit.
Absolut.
Das ist so. Ja, und ich glaube auch nicht, dass nichts gegangen ist in den letzten Jahren oder dass nichts geht momentan aufgrund, also in der Nachhaltigkeit. Es gibt ja viele Stimmen in dieser Bubble, sage ich mal, wo das wie so gesehen, das sehe ich ein bisschen anders. Ich glaube einfach, ja, wie gesagt, dass wir zum einen extrem Mühe haben, um Verbesserungen auch wahrnehmen. Unser Hirn ist so getrimmt, dass wir uns mehr aufs Negative fokussieren, statt aufs Positive. Das ist sicher das eine. Und zum anderen, dass wir vielleicht auch Tendenz haben, zum linear zu denken, dass wir jetzt die Veränderung möchte, jetzt die radikale Weltverbesserung, wo alle Probleme gelöst sind.
Alles auf einmal.
Ja, ja. Mhm. Aber das denke ich, das ist wahrscheinlich nicht möglich. Aber ist sehr philosophisch.
Vielleicht, oder?
Ja.
Ja. Ja, interessant. Guter Ansatz. Habe ich immer so, wie schon gesagt, nie Gedanken darüber gemacht. Dass eben eine Warnung erst passiert, was eigentlich schon wenn schon viel passiert ist.
Mhm.
Ja.
Und ich glaube, Warnung ist wichtig.
Ja, ja.
Absolut. Oder? Absolut. Dass man Probleme sieht, dass man problembewusst sein, dass das da ist. Weil nur dann kann man auch an den Lösungen arbeiten. Aber nicht zu viel Warnung, aber der Umgang mit der Warnung ist entscheidend. Dass wir uns wie Gedanken machen. Ja, Scheiße. Und was jetzt?
Ja.
So, das ist wichtig, ja. Finde ich.
Und ich glaube, es muss uns wirklich betreffen. Wenn es uns nicht direkt betrifft.
Ja, ja, sicher.
Ja.
Das ist, ja.
Ja, sehr gut.
Da braucht es in gewissen Bereichen vielleicht auch ein bisschen Katastrophe. Aber das ist sehr passiv gedacht, oder? Das bringt absolut nichts, so zu denken. Auch wenn ich immer wieder so. Ja.
Also ich habe das Gefühl, wie du sagst, der Mensch kann sich verändern. Aber ich glaube, meistens passiert das wirklich aus einer Notsituation raus, statt aus einer stabilen, uns geht es gut, Situation, oder?
Ja.
Genau.
So die radikale Veränderung auf jeden Fall.
Genau, die etwas bringen, oder?
Meinst du? Ja.
Ja.
Die haben wirklich
etwas. Ich glaube das wirklich.
Die so, die Wenden, oder die... Oder hast du gerade ein Beispiel im Kopf?
Ja, ich denke jetzt an einen Vulkanausbruch, oder? Ich meine, es hat auch in der Vergangenheit grosse Vulkanausbrüche gegeben.
Mhm.
Und man hat gelernt, damit umzugehen, man hat sich dementsprechend angepasst. Aber es waren halt auch nur die, die es betroffen hat, die es direkt betroffen hat.
Aber was hat sich verändert durch einen Vulkanausbruch?
Ja, man könnte jetzt vielleicht sagen, nicht viel. Aber ich meine zum Beispiel auch nur technisch, man geht viel genauer darauf ein, oder? Und man ist viel besser gewarnt. Früher ist einfach ein Vulkan ausgebrochen und dann ist tot gewesen oder leben. Mhm. Aber ich glaube, heute ist man viel besser darauf vorbereitet und die Leute haben viel besseres Verständnis dafür. Gefahr von einem Vulkan zum Beispiel.
Mhm.
Und ich glaube, das hat schon ein bisschen dazu geführt, dass die Leute anders denken.
Mhm.
Und ja, ich glaube auch mit der heutigen Technik, die wir haben, alles, wird zum Beispiel ein grosser Vulkanausbruch, hat natürlich weltweite Konsequenzen, aber ich glaube, wir könnten das gut kompensieren als Menschen mit unserem Wissen, mit unserem Fortschritt.
Technologisch gesehen?
Ja.
Ja. Meinst du? Ja, spannend. Weiss, habe ich mir noch nie Gedanken darüber gemacht.
Wir haben es gesehen, wenn es passiert, aber
ja.
Genau.
Ja.
Sehr gut.
Spannend.
Merci vielmals, Silvan.
Ja, danke dir, Bobby.
Und dann kommen wir zum Schluss unserer Folge. von unserer zweiten Folge.
Jawohl.
Und ja, wir danken euch fürs Zuhören.
Und zweite Folge.
Bis zum nächsten Mal, ja.
Yes.
Merci vielmals.